DW Menschen und Märkte.
Bei uns geht es heute um die digitale Zuflucht der Hannover Messe sowie um Landwirtschaft und Klimaschutz. Außerdem geht es natürlich auch wieder um die Folgen der Corona-Pandemie, genauer um neue Impfstoffe und Zweifel an alten, um Lockerungen in Großbritannien, Rekordzahlen in Indien und Schulkinder in Mexiko. Mein Name ist Insa Wrede. Innovationen, Digitalisierung, Industrie 4.0. Auf der wichtigsten Industriemesse der Welt, der Hannover Messe, werden jedes Jahr Neuheiten gezeigt. Nur im letzten Jahr mussten sie pandemiebedingt ausfallen. Dieses Jahr trotzen die Veranstalter dem Virus und sind selbst in die virtuelle Welt umgezogen. Annette Deutzkens.
Für Messechef Jochen Köckler ist die digitale Hannover Messe mehr als ein Experiment. Viel hängt von ihr ab. Die Hannover Messe als Industrieschau ist weltbekannt, eine Tradition seit 70 Jahren. Dieses Jahr digital und trotzdem wichtig, glaubt Köckler.
Wir gehen mit der Erwartung in die Hannover Messe, dass wir ganz viel lernen über die Wünsche unserer Kunden. Wir sind total positiv überrascht, dass wir 1.800 zahlende Aussteller haben, 600 aus dem Inland, das heißt 2/3 aus dem Ausland. Man braucht also selbst in der Pandemie die Marke Hannover Messe zu dem Datum im April.
Rückendeckung kommt vom Bundesverband der deutschen Industrie. Besser eine digitale Messe als gar keine, so BDI-Präsident Siegfried Russwurm.
Ich finde es toll, dass wir trotz Pandemie die Möglichkeit haben, die Innovationen, die ja weitererarbeitet werden in den Unternehmen, zu zeigen, uns darüber auszutauschen, Lieferanten und Kunden zumindest virtuell zusammenzubringen, auch wenn uns die persönliche Begegnung natürlich fehlt.
Viele Unternehmen wollen auch digital die Gelegenheit nutzen, um ihre Technologien und Ideen für Fabriken, Energiesysteme und Lieferketten der Zukunft zu präsentieren. Denn nur mit Innovationen könne es Deutschland gelingen, den wirtschaftlichen Einbruch durch die Pandemie zu überwinden, so Russwurm. Zurzeit hinke Deutschland beim Wirtschaftswachstum anderen Nationen hinterher.
China steht auf 8% für dieses Jahr, die USA wahrscheinlich um die 6%. Und wir werden in Deutschland gerade 3% erreichen. Das heißt, wir fallen zurück. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt darüber sprechen, wie wir aufholen nach der Pandemie. Und das einzige Argument, das wir in Deutschland haben, ist Innovation. Das heißt, wir müssen jetzt alles tun, um die Innovation nach vorne zu schieben.
Die Maschinen- und Anlagenbauer sind zuversichtlich, dass das auch gelingen wird. Die Lage habe sich deutlich stabilisiert, so VDMA-Präsident Karl Heusken.
Wir hatten letztes Jahr ein Produktionsminus von 12%. Das ist natürlich happig, aber es war eben nicht so dramatisch, wie wir gedacht haben. Und wir haben im dritten Quartal ein Umdrehen, ein Wenden der Auftragseingänge ins Positive gesehen, sodass viele Unternehmen jetzt schon wieder mit vollen Auftragsbüchern arbeiten. Also ich glaube, die Stimmung in der Branche ist nicht schlecht.
Damit sie auch so bleibt, erwartet die Industrie von der Politik Tempo beim Impfen und wehrt sich gegen Vorschriften zu Schnelltests. Die ganz große Mehrheit der Unternehmen teste bereits freiwillig.
Annette Deutzkens. Die Landwirtschaft belastet das Klima. Sie ist laut Bundesumweltamt für 11% der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich. Und weil die Agrarpolitik damit auch den Klimaschutz beeinflusst, mischen sich Umweltministerien kräftig ein in die Diskussion mit den Landwirtschaftsministerien, wenn es um die Verteilung der EU-Gelder im Agrarbereich geht. Mit Erfolg, wie Martin Polanski berichtet.
Die Einigung sieht nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios vor, dass zukünftig die Fördergelder für Landwirte stärker an Umweltauflagen gekoppelt werden. Bisher richten sich die Direktzahlungen vorrangig nach der Fläche, die ein Betrieb beackert. Ab 2023 soll gelten, dass ein Viertel der Direktzahlungen an Ökokriterien gekoppelt wird. Wie etwa das Anlegen von Brachen, eine vielfältige Fruchtfolge oder den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel. Zudem soll es mehr Geld für ökologischen Landbau und tierfreundliche Ställe geben. Auch eine Weidetierprämie ist vorgesehen. Umweltministerin Schulze von der SPD spricht von einem großen Erfolg. Schritt für Schritt werde nun ein Systemwechsel in der Agrarförderung kommen. Die Agrarminister von Bund und Ländern hatten sich bereits Ende März auf wesentliche Teile des Kompromisses verständigt, nach monatelangen Streitigkeiten. Umweltverbände hatten gefordert, einen größeren Anteil der Fördermittel an Ökoauflagen zu binden. Deutschland erhält jährlich gut 6 Milliarden Euro an EU-Agrarförderung. Das Bundeskabinett will den Kompromiss morgen verabschieden. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen.
Martin Polanski. Die Chinesen und die Russen waren die ersten, die einen Impfstoff gegen Corona auf den Markt geworfen haben. Umfassende Daten zu Studien haben sie dagegen nicht geliefert. Trotzdem werden diese Vakzine inzwischen in mehreren Ländern der Welt verimpft. Umso dramatischer der jüngste Verdacht, dass die Impfstoffe aus China nur eine geringe Wirksamkeit haben könnten. Ruth Kirchner berichtet über die Zweifel.
Erstmals hat ein führender chinesischer Beamter eingestanden, dass chinesische Covid-19-Impfstoffe offenbar nur einen geringen Schutz bieten. Gao Fu, Direktor des chinesischen Zentrums zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten, sprach bei einer Konferenz im südwestchinesischen Chengdu vom so wörtlich niedrigen Schutz bestehender Impfstoffe. Um das Problem der geringen Wirksamkeit anzugehen, könne man sie mischen, sagte Gao Fu am Wochenende, oder aber nach der zweiten noch eine dritte Impfung verabreichen. Gao ist ein international anerkannter Virologe. Seine Worte haben Gewicht und lösten über Chinas Grenzen hinaus Verunsicherung aus. Peking hat insgesamt 4 Covid-19-Vakzine zugelassen und verkauft mindestens 2 davon in alle Welt, nämlich die von Sinovac und Sinopharm. Genutzt werden sie unter anderem in Chile, Brasilien und in der Türkei. In China selbst sind mittlerweile über 160 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Nach den Äußerungen zur geringen Wirksamkeit bemüht sich China jetzt um Schadensbegrenzung. Gao Fu selbst wurde von der nationalistischen Zeitung Global Times mit den Worten zitiert, es handele sich um ein komplettes Missverständnis. Er habe nur zum Ausdruck bringen wollen, dass Wissenschaftler in aller Welt sich Gedanken darüber machen müssten, wie man die Wirksamkeit von Impfstoffen erhöht. Doch die Skepsis gegenüber chinesischen Impfstoffen kommt nicht von ungefähr. Die Führung in Peking betont zwar immer wieder, sie seien effektiv und sicher, Kritiker klagen jedoch seit langem über mangelnde Transparenz. Die wenigen veröffentlichten Daten sind widersprüchlich. Bei Sinovac ist mal von einer Wirksamkeit von etwa 50% die Rede, mal von über 65-91%. Das renommierte Wissenschaftsmagazin The Lancet mahnte erst vor wenigen Tagen, umfassende Daten zu den chinesischen Impfstoffen seien unerlässlich, um Vertrauen aufzubauen.
Ruth Kirchner. Es gibt einen neuen Lichtblick im Kampf gegen Corona. Nach BioNTech, Moderna und AstraZeneca wird ab heute auch der Impfstoff von Johnson & Johnson in die EU geliefert. Allerdings, wo Licht ist, gibt es meist auch Schatten. Mehr von Alexander Göbel.
In der EU können nun auch die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson starten. Nach Angaben der EU-Kommission hat der Hersteller mit der Auslieferung der ersten Chargen an die EU-Staaten begonnen. Die belgische Impftaskforce bestätigte der Nachrichtenagentur Belga, dass bereits heute 36.000 Impfdosen von Johnson & Johnson in Belgien erwartet würden. Bis Ende Juni rechnet die EU-Kommission mit bis zu 55 Millionen Dosen des Impfstoffs für die Mitgliedstaaten. Gut 10 Millionen Dosen sollen nach Deutschland gehen. Der von der Unternehmenstochter Janssen in den Niederlanden entwickelte Impfstoff von Johnson & Johnson ist der 4., der in der EU zugelassen wurde und verwendet werden kann. In den USA wird er schon länger eingesetzt. Die Besonderheit, anders als die Vakzine von BioNTech, Moderna und AstraZeneca, muss der Impfstoff von Johnson & Johnson nur einmal gespritzt werden. Deshalb setzen Deutschland und andere Staaten große Hoffnungen darauf, dass die Impfkampagne damit erheblich beschleunigt wird. Vorige Woche hat die EU-Arzneimittelagentur EMA mitgeteilt, dass sie Fälle von Thrombosen nach einer Corona-Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson prüfe. 4 ernsthafte Fälle von Blutgerinnseln seien nach einer Impfung aufgetreten. Eine Person sei gestorben. Die Behörde betonte, einen Zusammenhang mit dem Impfstoff des US-Herstellers sei noch nicht festgestellt worden. Peter Liese, CDU, gesundheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament, betonte, der Impfstoff von Johnson & Johnson habe in klinischen Prüfungen eine gute Wirkung, nicht nur gegen den Ursprungstyp des Virus, sondern auch gegen die britische und sogar gegen die südafrikanische und brasilianische Variante gezeigt.
Alexander Göbel. Während in Deutschland die Impfkampagne noch immer eher schleppend verläuft, sind in Großbritannien schon mehr als 2/3 der Erwachsenen geimpft. Und so traut sich die Regierung, das Land wieder etwas mehr zu öffnen. Ab Montag müssen die Briten ihr Bier nicht mehr unbedingt allein zu Hause trinken. Normalität gibt es trotzdem noch nicht, wie Thomas Spickhofen berichtet.
Es ist der nächste Schritt Englands aus dem monatelangen Lockdown. Ab heute dürfen Geschäfte ohne Lebensmittel wieder geöffnet haben, ebenso Friseurläden, Fitnessstudios und die Außengastronomie. Allerdings verfügen nur rund 40% der Lokale überhaupt über einen Außenbereich. In vielen Innenstädten fehlen als Kundschaft auch Angestellte, die weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Oder, wie in der Londoner Innenstadt, die Touristen. Die Branche rechnet deshalb damit, dass erstmal höchstens ein Drittel aller Pubs und Restaurants den Betrieb wieder aufnimmt. Auch das Wetter könnte eine Rolle spielen. Der Inzidenzwert liegt in Großbritannien landesweit bei knapp über 30. Geimpft wurden bislang mehr als 32 Millionen Menschen mit einer ersten Dosis. Das sind rund 60% aller Erwachsenen. Davon haben rund 7,5 Millionen inzwischen auch ihre zweite Impfung erhalten.
Thomas Spickhofen. Zehntausende Hinduisten baden derzeit dicht gedrängt im heiligen Fluss Ganges in Indien. Ohne Masken und Abstand sind solche religiösen Feiern und ebenso die großen Wahlkampfveranstaltungen auch für das Coronavirus ein Fest. Dementsprechend erreichen die Neuinfektionen in Indien Rekordhöhen. Und das in einem Land, in dem der größte Impfstoffhersteller der Welt sitzt. Welche Folgen das auch für andere Länder hat, berichtet Peter Hornung.
Mit den hinzugekommenen Fällen ist die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen bei über 13,5 Millionen. Platz 2 weltweit noch vor Brasilien. Mehr Infektionen haben nur die Vereinigten Staaten mit über 31 Millionen. Zwar gibt es örtliche und regionale Einschränkungen wie nächtliche Ausgangssperren, ein strenger landesweiter Lockdown allerdings wird von den Verantwortlichen bisher ausgeschlossen. Im vergangenen Jahr gab es einen solchen harten Lockdown. Er hatte dramatische Folgen für die Wirtschaft und die Menschen. Unterdessen hat die Ausdehnung der indischen Impfkampagne offenbar immer gravierendere Auswirkungen auf die Impfstoffinitiative COVAX der Vereinten Nationen. Seit 10 Tagen nun wird in Indien die große Gruppe der über 45-Jährigen geimpft. Im Land hergestellter AstraZeneca-Impfstoff wird deshalb für die eigene Bevölkerung genutzt. Nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF wurden in ärmere Länder in den letzten Tagen kaum mehr Impfstoffe geliefert.
Peter Hornung. Seit einem Jahr müssen wegen des Coronavirus weltweit Kinder und Jugendliche immer wieder zu Hause bleiben. Im besten Fall werden sie digital weiter unterrichtet. Auch in Mexiko hat die Regierung als eine der ersten Maßnahmen zu Beginn der Pandemie die Schulen geschlossen. Vom Distanzunterricht können hier viele Jugendliche, anders als in Deutschland, nur träumen. Anne Demmer berichtet aus Oaxaca, einem der ärmsten Bundesstaaten Mexikos.
Es ist Mittagszeit. Omar macht es sich in der Hängematte gemütlich. Am Vormittag hat er seinem Vater dabei geholfen, Brennholz zu suchen, das er vor dem Haus sorgfältig aufgestapelt hat. Für die Schule hat er heute noch nichts gemacht. Von seinem Lehrer hat er Bücher bekommen, mit denen er eigenständig lernen soll. Er blättert im Geschichtsbuch. In diesem Kapitel geht es um die Unabhängigkeit von Mexiko. Das lernen wir gerade. Irgendwann in Kapitel 15 kommt dann die mexikanische Revolution dran.
La secuencia 15, la revolución mexicana.
Zum Lernen setzt sich Omar an einen kleinen Schreibtisch in seinem Zimmer. Seit einem Jahr ist seine Schule geschlossen.
Sí, de vez en cuando. Algunas veces me pongo a estudiar.
Manchmal lerne ich, manchmal arbeite ich. Gerade habe ich 2 Tage lang Brennholz geschlagen. Da habe ich nichts für die Schule gemacht. Mein Vater hilft mir dabei, zeigt mir, wie man Holz hackt und wie man Samen aussät. Ab Mai bereiten wir den Acker für den Maisanbau vor.
Es empiezan a trabajar las tierras para sembrar maíz.
Omars Lehrer lebt in Oaxaca Stadt, ca. 3 Autostunden von seinem Dorf entfernt. San Isidro Aloapam befindet sich in den Bergen im Norden des Bundesstaates Oaxaca. Die Anfahrt über die kurvige Schotterpiste ist mühsam. Der Lehrer kommt nur einmal im Monat vorbei, sammelt die Übungen ein, die Omar währenddessen gemacht hat. Ansonsten gibt es zwischen dem Lehrer und den Schülern keinen Kontakt. Der Empfang in dem Dorf ist schlecht. Online-Unterricht kommt deswegen nicht in Frage. Kinder wie Omar sollen deshalb über das Fernsehen und das Radio unterrichtet werden, so die Idee der mexikanischen Regierung. Doch auch diese Möglichkeit fällt für viele flach. Die Realität in den ländlichen Regionen sei nicht berücksichtigt worden, kritisiert die Lehrerin Berenice Benitez Felix. Die Familien haben teilweise noch nicht einmal Strom. Und wenn es keinen Strom gibt, dann gibt es auch kein Fernsehen. Das hat die Regierung bei ihrer Analyse und den Maßnahmen, die sie ergriffen hat, nicht berücksichtigt. Angesichts dieser Tatsache mussten wir Lehrer uns selbst organisieren. Wie der Unterricht am Ende gestaltet wird, hängt gerade in Pandemiezeiten vom Engagement der Lehrer selbst ab. Berenice Benitez Felix unterrichtet 24 Schüler in einem Ort in der Nähe von Oaxaca Stadt.
Es
gibt natürlich Familien mit Internetzugang, aber man kann ja schließlich nicht nur diejenigen bedienen, die Zugang zum Internet haben. Wir müssen auch an die anderen Kinder denken, die diese Möglichkeit eben nicht haben. 44% der Haushalte in Mexiko haben keinen Internetanschluss. 56% müssen ohne Computer auskommen. Lediglich zu der Hälfte ihrer Schüler kann die Lehrerin online Kontakt aufnehmen. Ihnen schickt sie die Aufgaben über WhatsApp. Alle anderen bekommen Kopien, die sie einmal in der Woche persönlich verteilt. Für die Kosten muss die Lehrerin selbst aufkommen. Ein großes Problem? Die Kinder erhielten nicht ausreichend Unterstützung von ihren Eltern. Zum Teil, weil sie selbst höchstens die Grundschule abgeschlossen haben, wegen der Arbeit viel weg sind oder aber mit der Suche danach beschäftigt sind. Denn bedingt durch die Corona-Krise hätten viele ihre Arbeit verloren. Abgesehen davon, dass sie sich Sorgen darüber machen müssen, wie es mit der Schulbildung ihrer Kinder weitergeht, sind sie vor allen Dingen besorgt, wie sie Essen auf den Tisch bringen können. Das heißt, diese Kinder sind auch emotional instabil. Einige haben in der Pandemie Familienmitglieder verloren, die Oma, den Vater. Auch auf dieser Ebene müssen wir also für sie da sein. Und das ist natürlich sehr kompliziert, gerade auch, weil wir Lehrer selbst Menschen verloren haben. UNICEF drängt darauf, dass Mexiko die Schulen in den Regionen, wo die Infektionszahlen niedrig sind, schnellstmöglich wieder öffnet, um den Bildungsrückstand und damit die existierende Ungleichheit nicht noch zu vergrößern. In Omars Dorf gibt es bislang keinen einzigen Covid-Fall. Er vermisst den Schulalltag mit seinen Freunden. Ich will endlich wieder zurück in die Schule, aber das Virus bleibt. Das macht mich am meisten wütend. Restaurants, Shoppingcenter sind in den meisten mexikanischen Städten wieder geöffnet. Doch wann Omar wieder in die Schule kann, bleibt ungewiss.
In Mexiko bleibt die Bildung auf der Strecke. Das war ein Beitrag von Anne Dämmer. Wir verabschieden uns damit für heute. In der Technik war Robin Isabel Funke und am Mikrofon Insa Wrede. Vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW.